Und nun lesen wir weiter im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 20. Das ist ja der letzte Abschnitt, der darüber spricht, dass alle Welt Gott schuldig ist. Alle Welt ist Gott schuldig, ohne Ausnahme. Danach geht es ja um die Frage der Rechtfertigung. Wie kann man aus der Schuld in die Vergebung kommen? Und wie kann man in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott treten? Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorteil? Gar keinen. Denn wir haben droben bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, alle unter der Sünde sind. Wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei, da ist nicht der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ist eigentlich ein Abschnitt, der einen nicht fröhlich stimmt. Macht einen sehr traurig, wenn man das liest, wer wir sind. Denn es ist ja eine Beschreibung des Menschen, wie er vor Gott aussieht. Das ist der Mensch. Das sind wir alle im natürlichen Menschen, ob Juden oder Griechen. Zuvor hat der Apostel ja noch in seiner Beweisführung einen gewissen Vorzug des Volkes Israel aufgezeigt. Und er sagt, doch, da ist ja schon ein Vorzug, denn zu ihnen hat Gott geredet, zu den Heiden nicht. Zu ihnen hat Gott geredet. Aber nützt dieser Vorzug etwas? Haben sie einen Vorteil? Nein. Obwohl Gott zu ihnen geredet hat. Hier wird also deutlich gemacht, dass alle Menschen, egal welche Aufgabe sie zu versehen hatten hier auf dieser Erde und haben, vor Gott schuldig sind. Alle. Ob sie nun die Gebote Gottes kennen oder nicht. Ob sie die Bibel gelesen haben oder nicht. Ob sie versucht haben, nach den Geboten zu leben oder nicht. Sie sind und bleiben schuldig. Nichts kann sie aus diesem Schuldstand herausnehmen. Welchen Vorteil haben wir? Haben wir einen? Gar keinen, überhaupt keinen. Denn beide, Juden und Griechen, alle sind unter der Sünde. Und wozu das Gesetz? Das Gesetz soll die Erkenntnis bringen, dass wir Sünder sind. Dass wir Sünder sind. Das Gesetz ist nicht gegeben, und das möchte ich ja immer gerne gerade den Gesetzesleuten sagen, die sich so sehr am Gesetz orientieren. Es ist nicht gegeben dazu, dass man dadurch gerecht und vollkommen werden kann. Sondern es ist gegeben, dass man sich daran stößt und durch das Stoßen erkennt, wer man eigentlich ist vor Gott. Das, was wir alles in der Palette hier gelesen haben, dass das in einem steckt. Ja, Otterngift ist unter den Lippen, unter der Zunge, Otterschlangengift. Man redet unnützes Zeug. Man hat mörderische Gedanken. Man ist schnell, andere zu verurteilen, das heißt Blut zu vergießen. Ist man gerade schnell dabei. Ach, der und die und das und das. Das steckt in uns. Das will einfach der Herr zeigen, alle Menschen, Juden und Griechen. Somit haben also auch die, die die Gebote bekommen haben, das Gesetz bekommen haben, keinen Vorteil vor den Heiden. Kein Vorteil, wenn es um die Frage geht nach der Gerechtigkeit. Und das ist ja zugleich die Frage nach der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Es geht gar nicht um die Frage, was ist anständig, was ist unanständig. Das hilft ja keinem Menschen. Ob er nun versucht, anständig zu leben, fährt er genauso in die Hölle. Oder ob er unanständig lebt, fährt er auch in die Hölle. Um die Frage geht es ja nicht. Es geht um die Frage, kann ich mit meinem Schöpfer Gemeinschaft haben? Kann ich mit ihm leben? Kann ich ihm begegnen? Und diese Frage kann der Mensch aus sich selbst in keinster Weise beantworten und auch lösen. Alle Menschen, Juden und Heiden, haben vor Gott bewiesen, sie haben es bewiesen, dass sie in der Berufung als Gottes Geschöpfe, als solche, die von Gott geschaffen sind, vor ihm gerecht zu leben, versagt haben. Das haben wir alle bewiesen. Ich meine, ich finde es auf der einen Seite sehr entspannend, wenn wir das heute Abend nur mal für uns so in Anspruch nehmen, dass jeder von uns vor Gott bewiesen hat, dass er schuldig ist. Ach, da haben wir gar keine Lust mehr, einander Schuldzuweisung zu geben. Da sagen wir, oh Backe, ich bin ja selber einer von denen. Ja, das ist so entspannend plötzlich, weil keiner einen Vorteil hat. Keiner hat was Besseres zu bringen, dass er dem anderen sagen könnte, guck mal, du musst das so und so machen. Mensch, du bist genauso einer, ich bin genauso einer wie du. Vor Gott haben wir alle dasselbe bewiesen. Das soll hier deutlich gemacht werden, jedem, der auf Gottes Wort hört. Wir haben bewiesen, dass wir versagt haben im Denken, im Reden und mit unseren Werken. Auf allen Ebenen versagt. Niemand war und ist befähigt, die Gerechtigkeit zu erlangen, die Gott anerkennen kann und anerkennen könnte zur Gemeinschaft mit ihm. Niemand ist dazu befähigt. Aber wir merken auch, liebe Geschwister, wie das ja auch so im Alltag zugeht, wie sich oft ein Mensch über den anderen erhebt. Es gibt immer wieder die Äußerung darüber, dass einer glaubt, besser zu sein als der andere. Das sind immer alles nur so zeitliche Begriffe. Und keiner ist es in Wahrheit. Niemand ist befähigt, sein Leben in diese Form zu bringen, um mit seinem Schöpfer Gemeinschaft zu haben. Alle sind unter der Sünde. Ein Bild für die Nationen zum Teil und natürlich auch für Israel dann. Für das sündige Wesen ist ja auch diese Menschheit vor der Sintflut. Was hat Gott über sie gesagt? 1. Mose 6. Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Sie sind Fleisch und sie wollen sich nicht ändern. Vers 5. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur böse, nur böse. Immer da, steht hier. Da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Also das ganze Denken, einschließlich der Absichten und Wünsche der Menschen, war böse, immer da, immer da. Böse nicht in der Beurteilung vor den Menschen. Vor den Menschen, da würde dann manch einer sagen, oh, der hat aber einen guten Gedanken. Ja, aber vor Gott sind alle Gedanken des natürlichen Menschen böse. Sie taugen zu nichts. Auch die Wünsche sind böse. Die Absichten, das Dichten, das Trachten. So wie es im 8. Kapitel dann steht, 1. Mose 8, Vers 21. Der Herr roch den lieblichen Geruch des Opfers, das Noah brachte. Und er sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ist böse von Jugend auf. Also mit anderen Worten, wenn der lebendige Gott nach dem Zustand des Menschen gehandelt hätte, hätte er nach der Sintflut gleich nochmal eine Sintflut und immer wieder eine Sintflut bringen müssen, damit die ständig vertilgt werden, wenn noch eventuell ein paar übrig geblieben wären, die sich wieder vermehrten. Von Jugend auf. Und sie wollen sich ja nicht mehr zurechtbringen lassen. Mit anderen Worten, sie können auch nicht. Sie haben besitzen nicht mehr die Fähigkeiten, ob Griechen, ob Juden, das Gute tun zu können. Darunter litt ja auch derselbe Apostel, der ein wunderbares Gefäß in Gottes Hand war. Und er bekannte über seinem Leben, ich habe es versucht, das Gute zu tun. Aber was war das Resultat? Ich konnte es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Das mache ich einfach nicht. In mir ist überhaupt gar kein Ansatz dafür, um das Gute tun zu können, was Gott gefällt. Da ist alles kaputt. Alles von der Sünde geprägt und beherrscht. Das Urteil musste also lauten, zur Zeit der Sintflut vertilgen. Gibt nur noch vertilgen. Also hier ist gar nicht ein Wort der Barmherzigkeit oder der möglichen Gnade vorhanden gewesen. Ich will sie vertilgen, spricht der Herr. So schlimm ist der Zustand. Da ist nichts mehr zu verbessern. Ja, das soll einfach dem Menschen klar gemacht werden, damit er dann auch die Erlösung, die Gott für den Menschen gefunden hat, verlangt, für sich annimmt und auch wirklich zulässt und darin lebt. Urteil also vertilgen. Die neue Menschenlinie nach der Sintflut, die dann durch Abraham gesegnet durch Abraham, Isaak und Jakob und daraus ja die 12 Stämme Israel, die Juden, entstanden. Diese neue Menschen bewiesen genau dasselbe Unvermögen vor Gott wie die zuvor. Sie bewiesen genau dasselbe. Sie waren ungerecht, genauso wie die zuvor der Sintflut. Trotz der göttlichen Rede, obwohl Gott zu seinem Volk geredet hat, waren sie ungerecht. Sie blieben ungerecht. Sie blieben einfach unter dem Fluch. Obwohl sie die Gebote hatten und hatten ja nun etwas in der Hand, wo man sagen könnte, ach, wenn sie das tun, dann wird doch alles besser. Aber sie hatten sie in der Hand, sie konnten es ja nicht tun. Wie kann ein schlechter Baum gute Früchte bringen? Bei jedem Versuch, es einzuhalten, mussten sie doch scheitern. Obwohl sie also die göttlichen Gebote hatten, trotz des verordneten Gottesdienstes, Paulus schreibt ja dann später auch, sie haben einen Gottesdienst Tag und Nacht geübt. Aber was können wir jetzt daraus lernen und sagen? Nichts. Es hat im Blick auf Gemeinschaft mit Gott zur Ewigkeit nichts gebracht. Sie blieben genauso unerlöst. Ja, alle Menschen sind vor Gott schuldig. Die Anklage Gottes, nämlich auch über Israel, lautete, Jesaja 1, lesen wir das mal, das ist wieder so ein vernichtendes Urteil oder Beurteilung, wo man sagt, da ist ja überhaupt nichts mehr zu hoffen. O wie, Vers 4 im ersten Kapitel, des sündigen Volks, des Volks von großer Missetat, des boshaften Samens, der verderbten Kinder, die den Herrn verlassen, den Heiligen in Israel lästern, zurückweichen. Was soll man weiter an euch schlagen, so ihr des Abweichens nur desto mehr macht? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt von der Fußsohle bis aufs Haupt, ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist wüst. Also hier eine Beurteilung, obwohl ihr nun das Wort habt, ihr habt ja die Gebote, ihr habt den Gottesdienst, aber in Gottes, eures Schöpfers Augen, seid ihr völlig daneben. Da ist gar nichts Gutes, was ich anerkennen könnte. Ja. Und da seufzt der Prophet dann auch im Kapitel 64 und bekennt und schließt sich dann der Aussage Gottes an. Und da heißt es dann in Vers 5, nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf. Wir würden natürlich vom Menschsein sagen, das kann doch nicht stimmen, die haben doch gebetet. Natürlich, viele rufen auch den Namen Gottes irgendwie an, aber nicht, wie er angerufen werden muss. Nicht, wie er angerufen werden muss. Deswegen steht das hier, niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, dass er sich an dich halte, denn du verbirgst dein Angesicht vor uns und lässt uns in unseren Sünden verschmachten. Nun, Herr, du bist unser Vater, mit anderen Worten, hilf uns doch, hilf uns doch. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer, wir alle sind deiner Hände Werk. Zürne nicht zu sehr und denke nicht ewig der Sünde. Siehe doch das an, dass wir alle dein Volk sind. Mit anderen Worten, wir haben erkannt, Herr, du musst jetzt was tun, damit es überhaupt gut werden könnte in unserem Leben. Das ist auch das, was im Römerbrief aufgezeigt wird. Alles, was wir tun konnten und können, ist absolut untauglich und reicht nicht zur Gemeinschaft mit Gott. Gott selbst musste etwas tun und muss etwas tun bei uns. Er muss auch in unser Leben eingreifen dürfen, um etwas zu tun. Deswegen in Johannes 3, wir kennen das ja, wo Jesus mit dem Nikodemus sprach, nicht? Bei Nacht darüber, wie man denn nun auch gerecht werden kann. Ja, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Gott muss was tun bei dir. Alles, was du getan hast, du bist in den Augen, ich übersetze das mal so, in den Augen der anderen Menschen ein Anständiger, ein Guter. Du bist einer, der sich irgendwie an die Bibel hält. Man blickt zu dir auf in Israel, Nikodemus. Aber wenn Gott nicht etwas in dir tut, nützt das alles nichts. Gott muss etwas tun. Deswegen auch hier diese Aussage, du bist unser Vater, Herr, du musst etwas in uns tun. Lass uns da drin nicht stecken, so wie du uns siehst. Zürne nicht zu sehr. Denke nicht ewig an die Sünde und den sündigen Zustand. Wir sind doch dein Volk. Alle wollen doch zu dir gehören. Paulus spricht ja zuerst zu dem Volk, aus dem er selbst stammte, nämlich von dem Volk Israel und zu dem Volk Israel, dass keine Gerechtigkeit vorhanden ist, trotz des täglichen Gottesdienstes, im Gebet, in Gaben, in Opfern, Beachtung der Gebote, im Versuch, heilig zu sein, und zeigt damit auch die Ungerechtigkeit aller Menschen auf. Denn er sprach ja hier im Römerbrief, was haben wir für einen Vorteil? Also wir, das spricht ja das Volk Israel an. Ja? Was? Gar kein. Und dann wird aufgezählt, was alles so in dem menschlichen Herzen ist. Aber dann kommt er zu dem, so ist es bei allen. So ist es bei allen. Alle sind unter die Sünde verkauft. Wenn es den, und will zugleich ja auch ein Stück weit sagen, wenn es den Juden nicht gelang, vor Gott gerecht zu sein, obwohl sie die Gebote hatten, obwohl sie den Gottesdienst hatten, obwohl sie die Opfer hatten, ja, wer kann dann gerecht werden? Also niemand. Niemand kann aus sich gerecht werden. Das Wesen der Sünde bei allen Menschen, Juden und Heiden, wurde ja also schon auch im Alten Testament, nicht nur im Jesaja, sondern vielfältig an anderen Stellen bezeugt. In Psalm 14, das sind ja Zitate, die hier der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist nehmen konnte. Im Psalm 14 steht es ja, Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sie sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Da ist ja keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Nicht? Also hier wird das bereits schon deutlich immer wieder gesagt, und zwar auf den Erlöser hin, der nötig ist für alle Menschen, Jesus Christus. Jesaja 59, können wir dazu auch mal lesen. Vers 7 und 8. Da steht das nämlich auch, was wir im Neuen Testament dann lesen, ihre Füße laufen zum Bösen. Sie sind schnell, unschuldig Blut zu vergießen. Also das Wort schnell, das schmerzt auch, nicht? Da ist der Mensch, der natürliche Mensch, der ist sofort bereit, gerne Negatives über andere zu hören und zu sagen. Schnell! Ihre Gedanken sind Unrecht. Ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Wer darauf geht, der hat nimmer Frieden. Hier wird also auch im 8. Vers gesagt, sie kennen auch den Weg nicht. Also das ist natürlich nicht die Entschuldigung für den Menschen, dass er sagen kann, ich kenne den Weg des Friedens nicht, deswegen brauche ich ihn auch nicht zu suchen. Gott selbst offenbarte ja den Frieden in seinem Sohn. Aber aus sich kennt der Mensch keinen Frieden. Er hat keinen Frieden. Er kann keinen Frieden bewirken, er kennt keinen Frieden. Er kennt diesen Weg nicht. Deswegen ist ja Zank und Streit offen oder versteckt immer unter dem Menschen, der nicht unter der Gnade Gottes in Christus lebt. Er kennt keinen Frieden, er muss nämlich immer das Seine suchen, ja, seinen Vorteil. Das zitiert der Apostel ja hier in den Versen 10 bis 18. Nicht einer gerecht, nicht einer versteht Gottes Wille, nicht einer fragt in Wahrheit nach Gottes Willen, sondern nur nach menschlichen Wegen, die Gott segnen soll. Alle sind von Gott abgewichen. Schon ihr Ausgangspunkt des Lebens hier auf dieser Erde, zur Zeit ihrer Geburt, ist ein Ausgangspunkt des Abgewichenseins. Da hat das Abweichen von Gott bereits schon seinen Grund. Jeder Mensch wird ja als Sünder geboren. Das heißt, schon abgewichen von Gott. Ja? Gar keine Befähigung, der trennenden Sünde aus dem Wege zu gehen. Alle sind unfähig, Gutes zu tun. Alle haben keine Anlagen oder Möglichkeiten, das Gute wiederherzustellen, um Gott zu gefallen und zu dienen. Das immer wiederkehrende Resultat aus diesem Leben und Handeln des Menschen, sei es aus Juden oder Heiden, ist sündiges, falsches Reden, betrügliches, tötendes Reden, wie es der Herr Jesus in Matthäus 5 sah, Fluchen, das heißt Reden aus Unzufriedenheit und Bitterkeit, das gefällt mir nicht und so, ja, das steckt in den Menschen. Blutvergießen, den Nächsten als Hindernis auf dem eigenen Weg ansehen und ihn mit Worten oder Taten aus dem Weg räumen zu wollen. Andere beschuldigen, weil es einem selbst schlecht geht, sind immer andere schuld. Ja, ständig Schaden und Herzeleid verursachen am Nächsten, in der Gesellschaft, an sich selbst. Und vor allen Dingen vor Gott, durch sündiges, unvollkommenes Handeln. Ohne Frieden, keine Möglichkeit, den Friedensweg zu gehen, weil göttlicher Friede nicht bekannt ist und nicht erfahren wurde. Göttlicher Friede muss, also das heißt, Gott muss etwas in mir tun, um seinen Frieden da hineinzusetzen, damit ich überhaupt Frieden halten kann. Ohne diesen göttlichen Frieden durch göttliche Gerechtigkeit ist der Blick des sündlichen Menschen nur auf das Irdische, das Vergängliche gerichtet, dass er dem Wesen der Sünde unterworfen ist, wie es im 8. Kapitel vom Römerbrief, Vers 20 steht. nur auf das Sichtbare. Nur das gibt es, was anderes gibt es nicht. Es gibt keinen Gott. Es darf keinen Gott geben. Der natürliche Mensch kann es aus sich auch nicht so erkennen. Also, Fazit, Juden und Heiden, religiös oder atheistisch, haben alle dieselbe Sündenkrankheit. Und keiner kann sich selbst daraus erlösen. In den Versen 19 bis 20 zeigte der Apostel, ich lese die Verse nochmal, dass auch das gute Gesetz Gottes, was er gegeben hat durch Mose im Sinai, auf dem Berg Horeb, Israel nicht selig machen konnte. Vielmehr spricht es zu dem Volk Israel von der eigenen Ungerechtigkeit, in der es gebunden ist. Wir wissen aber, das, was das Gesetz sagt, dass es denen, die unter dem Gesetz sind, sagt, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Nur Erkenntnis der Sünde. Ja? Das ist also eine Wahrheit, die der Mensch, auch der religiöse Mensch, über sich nicht hören will. Denn der religiöse Mensch setzt alles dran, und es tut mir manchmal so leid, wenn ich das beobachten muss, dass religiöse Menschen, welche Entbehrungen sie auf sich nehmen, in der Hoffnung, dadurch zu Gott zu kommen. Sie fasten, sie entäußern sich. Ja, sie wollen möglichst die Welt, überhaupt nichts von der materiellen Welt mehr haben. Sie üben Askese. Sie heiraten nicht, weil sie Angst haben, sie könnten dann etwas gegen Gott tun und dann würden sie doch nicht in die Gemeinschaft mit Gott sein. Also alles Mögliche. Sie quälen sich. Religiöse Menschen quälen sich sehr stark besonders. Aber sie kommen nicht zu diesem gewünschten Ziel. Durch das Gesetz sollte Israel und somit auch die Nationen, die ganze Welt, nur tiefer in die Erkenntnis der Sünde, der Verlorenheit geführt werden. Und dadurch sollte der Wunsch entstehen, einen Erlöser haben zu müssen und zu wollen. Deswegen, wenn jemand, ich sage das manchmal auch so, wenn wir auf der Straße Traktat verteilen, wenn jemand kein Sünder sein will, braucht er auch keinen Erlöser. Denn Jesus ist ja nur für Sünder gekommen. Und wenn einer sagt, ich habe so doll gesündigt und das, ja, dann ist der Erlöser gerade recht für dich da. Der Mensch muss bekennen, dass er überhaupt nichts hat, was gut ist vor Gott. Und dann hat er eine offene Tür zur Gnade. Zu dieser Gnade in Jesus Christus. Allen Menschen soll also vor Gott, wie wir es gelesen haben, der Mund gestopft werden. Der Mund gestopft werden, dass keiner mehr vor Gott reden kann und sagt, hier bin ich und mich musst du ansehen und mich musst du erkennen. Nein, niemand wird angesehen. Denn Gott schaut nur seinen Sohn an. Nur Jesus, seinen Sohn. Und alle, die hinter seinem Sohn stehen, die akzeptiert er und die lässt er auch zu. Aber er schaut nur seinen Sohn an. Die Bedürftigkeit zur Errettung und zur Erlösung soll wachsen in den Menschen, im Volke Israel, auch unter den Nationen. Die Bedürftigkeit, die Erkenntnis. Es ist ja so, in manchen Psalmen, aber sicher habt ihr das auch gelesen, in manchen Psalmen wird genau dieser Wechsel angesprochen. In dem einen Psalmwort heißt es dann, dass Israel sagt, oh, wir sind die Starken. Wir werden schon die Sache machen. Ja? Auch in den Propheten, wir werden auf Rossen reiten, wir machen das schon. Und im anderen Psalmwort heißt es dann ganz demütig, Herr, hilf du uns. Wir kommen nicht weiter. Diese Erkenntnis muss wachsen und die ist auch heute noch nicht ganz tief im Volke Israel vorhanden, dass sie den Erlöser brauchen. Einige ja, Da gab es große Transparente, die über die Straßen gezogen worden sind. Der Messias soll jetzt kommen. Wir brauchen den Messias. Wir brauchen den Erlöser. Aber andere wiederum sagen, ein Hoch auf die Armee, unsere Armee ist gut. Ja? Also da ist noch diese Spannung, aber das ist nur ein Bild für die Menschen auch unter den Nationen. Dass sie auch noch nicht erkennen, dass sie einen Erlöser, nämlich Gott, brauchen, um aus ihrem Dilemma herauszukommen. Das ist aber der Zustand, der erreicht werden muss. Niemand soll sein Heil auf menschliches Verständnis gründen sollen, sondern erwarten von seinem Schöpfer. In dieser Beweisführung des Apostels im Römerbrief über den Zustand des Menschen, wie er vor Gott aussieht, wird ja deutlich, dass zur wahren Erlösung aus der Gottesferne, aus dem sündigen Zustand, etwas von außerhalb kommen muss, außerhalb der menschlichen Möglichkeiten, was das vollbringt, wonach sich der Mensch sehnt. Und dieses von außerhalb, und das wird ja dann weitergeführt im Römerbrief, ist von Gott gekommen. Gott war in Christus, so steht es ja im 2. Korinther 5, Vers 19, Gott selbst war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also Gott selbst hat das getan und musste es auch tun. Heute gibt es ja viele Diskussionen, ich höre das manchmal so im Radio, also auch über Religion und Verständigung und so weiter. Und da sagten dann einige Stimmen, ja, also wir haben gesprochen mit den Vertretern des Islam und auch Buddhismus und auch anderen Richtungen. Und da haben wir gemerkt, wir sind gar nicht so weit voneinander. Wir haben doch einen Gott. Und wir haben natürlich auch einen Propheten, sind ja alles nur Propheten. Mohammed ist ein Prophet, Jesus ist ein Prophet und ja, alles nur Propheten. Das heißt, dieses Eingreifen Gottes in Christus wird mehr und mehr annulliert. Jesus ist nicht Gott, sagt man. Und dann hat man wieder keine Erlösung. Denn wenn nicht die Erlösung, so lesen wir es, von außen kommt, kann der Mensch nicht erlöst werden. Er ist unfähig in sich selbst. Gott will aber, und das müssen wir uns auch heute wieder neu, das brauchten wir nicht, weil wir es ja wissen, aber doch betonen, Gott will, dass wir diese Erlösung von ihm empfangen. Er will es. Er hat keine Freude daran, dass etliche verloren gehen. Nicht? Es gibt ja in diesen Tagen, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo gelesen habt, ja, gibt es ja den beinahe wieder Religionskrieg, könnte man sagen, und Streit über Erkenntnisse. Ja, die einen sagen, es ist alles vorherbestimmt, es wird sowieso nur selig, wen Gott selig machen will. Ob der das will oder nicht. Der wird überhaupt nicht gefragt danach, ob der selig werden will. Der wird einfach selig gemacht. Und der andere, der wird auch nicht gefragt, der geht verloren. Das sind Diskussionen heute unter Christen. Man muss sich das mal vorstellen. Kismet, ja? Prädestination. Nein, Gott will, dass alle zu ihm kommen. Er macht keine Selektion, sagt nicht, du darfst nicht und du darfst, ob du willst oder nicht, du musst selig werden und du kommst überhaupt nicht dran. Nein, Gott will alle in diese seine Gerechtigkeit bringen. In Hesekiel 16 wird es ja auch dem Volke Israel schon gesagt. Vers 62 und 63 können wir mal lesen. Ich will, so spricht der Herr, meinen Bund mit dir aufrichten, dass du erfährst, dass ich der Herr sei, auf dass du daran denkst und dich schämst vor Schande, nicht mehr deinen Mund auftun darfst, wenn ich dir alles vergeben werde. Also hier ist dieser Wunsch Gottes, ich will dir alles vergeben. Du wirst dann natürlich sehr demütig sein, wirst dich schämen über allem, was du getan hast. Aber hier kommt der Wille Gottes zum Tragen. Er sagt nicht, du darfst gerettet werden und du gehst verloren, sondern ich will dir alle deine Sünden vergeben. Doch bis sich der Mensch, auch Israel, unter diese segnende Hand Gottes demütigt, ist es oft ein sehr, sehr langer Weg. Weil durch den Sündenfall, und das möchte ich zum Schluss noch betonen, weil durch den Sündenfall etwas in das Herz des Menschen gekommen ist, nämlich der Hochmut. Der Hochmut. Der Hochmut des Luzifers, des Satans, der den Menschen zur Sünde verführt wird, hat. Er nämlich selbst sagt, ich will sein wie Gott. Er sagt es dreimal in Jesaja 14, 12 bis 14. Ich will mich über die Sterne setzen. Ich will sein wie Gott. Ich will alles beherrschen. Das hat er auch dem Herrn Jesus gesagt bei der Versuchung. Nicht? Ich gebe dir alles, du brauchst nur mich anbeten. Ich bin hier der Macher. Und wenn du mich anbetest, kriegst du alles Reiche der Welt. Ja? Ich will. Und das steckt jetzt als auch sündig in den Menschen, dieser Hochmut gegen Gott. Ich erinnere mich an einen Evangelisten, ich glaube, hieß Hockemar, vielleicht kennt jemand den Namen von früher, der ist ja schon lange beim Herrn, Zeltevangelist, der wurde genannt, der Mann immer mit dem dicken Ich, weil er jede Predigt beendete mit dem dicken Ich, das sprach er immer, das ist dein Punkt, das dicke Ich, das muss von deinem Thron runter. Ja? Er war also der Verkündiger des dicken Ich. Und das ist der Hochmut, der in den Menschen steckt. Er kann sich und will sich nicht beugen. Er will Recht haben, er will Gott auf seine Seite ziehen. Und das macht es ihn oft so schwer, die Gnade anzunehmen. Die Gnade ist ein Geschenk. Warum nimmt man das Geschenk nicht an? Wir sagen oftmals Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Warum bekehrt er sich nicht? Warum ergreift er nicht jetzt das Heil? Er hat doch gar nichts zu verlieren. Ich. Ja? Das dicke Ich, der Stolz, der Hochmut, der in dem Menschen ist. Darum schrieb Petrus dann in 1. Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Welt ist also vor Gott schuldig. Alle Welt braucht die Versöhnung in Jesus Christus. Und das ist eine Versöhnung aus Gnade und nicht aus Verdienst.